Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Grundlagenforscher im Geldregen. Ein russischer Milliardär will mit dem höchst dotierten Wissenschaftspreis Forschende zu Helden machen. Spenderlebern, die Organe besser transportieren und so mehr transplantieren. Das ermöglicht ein neuer Apparat der Universität Oxford. Und Wählscheibentelefon, Registrierkasse, Schreibmaschine. Ihre Geräusche sind verschwunden und landen drum im Geräuschmuseum. Dies die Themen dieser Ausgabe. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Am Mittwochabend wurden in Genf Millionäre gemacht. Da haben nämlich mehrere Physiker den Fundamental Physics Prize bekommen. Das ist ein neuer Preis für Grundlagenforschung in der Physik. Er ist mit sage und schreibe 3 Millionen Dollar dotiert, also mit deutlich mehr Geld als der Nobelpreis. Gestiftet hat den Preis der russische Milliardär Juri Milner. Milner hat sein Vermögen gemacht mit Investitionen in Facebook und in andere Silicon Valley-Firmen. Hanna Wick, Sie waren am Mittwoch im langen schwarzen Abendkleid für die Zeremonie in Genf. Was gab es denn da zu sehen?
Es war eine Art Treffen von VIPs aus der Physik. Das Ganze war ziemlich festlich. Viele sind im Frack gekommen oder im Abendkleid. Und da wurde natürlich gewitzelt, dass da jetzt mehr gut angezogene Physiker in einem Raum sind als jemals irgendwo zuvor, wo Physiker ja sonst eher etwas leger gekleidet sind, sagen wir mal. Die Veranstalter haben sich viel Mühe gegeben, das Ganze als Event zu gestalten mit einem Hauch von Hollywood. Der Gastgeber des Abends, das war nämlich der berühmte Schauspieler Morgan Freeman. Man kennt ihn zum Beispiel aus dem Film Bruce Almighty. Da hat er die Rolle von Gott gespielt. Und mit diesem Pomp ging das Ganze schon ein bisschen in Richtung Nobelpreis, auch wenn die Veranstalter abstreiten, sich am Nobelpreis zu orientieren.
Also zumindest bei der Summe übertrifft ja der neue Fundamental Physics Prize den Nobelpreis sogar. 3 Millionen können Forschende gewinnen, 3 Millionen Dollar. So hat der Stifter Juri Milner das gewollt. Was war eigentlich seine Motivation, diesen Preis überhaupt auszuschreiben?
Im Gespräch sagte Milner, er wolle mit dem Preis Helden schaffen.
Well, the motivation was to make scientists the heroes in our world.
Für seine Begriffe bekämen Wissenschaftler und die Wissenschaft in unserer Welt nicht genügend Anerkennung. Da würden unglaubliche Entdeckungen gemacht, die in der Gesellschaft nicht gewürdigt würden, vor allem in der Grundlagenforschung, die keine direkten Auswirkungen auf unseren Alltag habe. Seine Message sei klar, wir sollten alle würdigen, was die Wissenschaftler tun.
Und ich denke, es sind diese Menschen, die eigentlich anerkannt werden. Und ich denke, die Message should be very clear that we all should appreciate what they're doing.
Milner konstatiert also eine Kluft zwischen der Gesellschaft und der Grundlagenforschung. Und um diese Kluft zu überbrücken, brauche es eben Helden, sichtbare Helden. Und diese Sichtbarkeit will Milner mit dem Geldsegen jetzt herstellen.
Und eben am Mittwoch sind jetzt die ersten Helden gekürt worden. And the winners are... Wer hat denn den Fundamental Physics Prize gewonnen? Wer sind jetzt diese Helden der physikalischen Grundlagenforschung?
Die ersten 9 Preisträger, die wurden schon letzten Sommer bestimmt und der 10. jetzt am Mittwoch. Es sind alles theoretische Physiker mit Weltrang, mehrheitlich aus den USA. Einige beschäftigen sich mit Kosmologie, die meisten aber mit der sogenannten String-Theorie. Das ist ein Modell, mit dem Physiker zum Beispiel versuchen, den Urknall besser zu verstehen. Damals war die ganze Materie so dicht und heiß zusammengedrängt, dass man diesen Zustand mit den herkömmlichen Gleichungen nicht beschreiben kann. Und genau hier setzt die Stringtheorie an.
Diese Stringtheorie, die ist allerdings noch nicht experimentell bestätigt, wenn ich mich recht entsinne. Es sind quasi reine Luftschlösser.
Ja, genau. Es sind sehr elegante und aufschlussreiche Modelle, aber bis jetzt noch ohne Bestätigung durch Experimente. Und deshalb kommen auch die berühmtesten Stringtheoretiker im Moment nicht für den Nobelpreis in Frage. Den bekommt man nämlich nur, wenn es zu einer Theorie eben auch Experimente gibt.
Dann ist dieser neue Preis also so etwas wie ein Trostpreis für theoretische Physiker?
Ja, so ähnlich hat das am Mittwoch auch Stephen Hawking gesagt, der wahrscheinlich berühmteste Physiker der Welt. Er wurde in Genf mit einem Spezialpreis geehrt und hat der Preisverleihung auch etwas von seinem Glanz ausgeliehen. Hawking hat sich über den Preis sehr gefreut, denn seine Theorien sind nur schwer nachzuweisen, weil man einfach noch keine Maschinen bauen kann, die dafür die nötigen Energien hätten.
Stephen Hawking hat einen Spezialpreis bekommen und auch das CERN hat einen erhalten. Weshalb?
Dieser Preis für das CERN, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil die ausgezeichneten Forscher vom CERN eben experimentell arbeiten. Es sind die Leiter der Forschungsgruppen, die letztes Jahr das Higgs-Teilchen entdeckt haben und dafür wurden sie auch geehrt für diese Entdeckung. Da ist auch ein Schweizer dabei, Peter Jenny, und auch er ist jetzt in den Genuss von Milners Geld gekommen. Dieses Geld darf er ganz alleine behalten, wenn er will. Yuri Milner zeichnet nämlich mit seinem Preis Individuen aus und nicht Forschungsgruppen. Das gleiche gilt übrigens auch für einen zweiten Preis im Bereich der Biologie, den Milner vor kurzem ins Leben gerufen hat.
Aber ist das nicht ein bisschen ungerecht, wenn man so will, dass nur Einzelne das ganze Geld bekommen? Schließlich ist Forschung ja allermeistens Teamarbeit.
Ja, das ist ungerecht und das hat auch zu Kritik geführt in der Community. Manche Physiker an der Preisverleihung, die zeigten sich überhaupt sehr skeptisch, ob der neue Preis sich wirklich etablieren kann und ob er Forscher zu Helden macht. Viele Forscher eignen sich vielleicht einfach nicht zum Helden. Das hat man in Genf auch bei den Auftritten auf der Bühne gesehen, da fühlten sich manche sichtlich unwohl.
Besten Dank, Hanna Wick. Und außerdem muss man vielleicht sagen, ein Preis allein macht noch lange keine Helden. Denn zu den Merkmalen des Helden oder der Heldin gehört ja unter anderem, dass sich die Nachwelt noch lange an ihn oder sie erinnert. Nehmen wir den Nobelpreis. Erinnern Sie sich an die Namen der letztjährigen Gewinner? Einhundertmal pro Jahr transplantieren die Fachleute in der Schweiz eine Leber. Und der Bedarf nach den Organen steigt von Jahr zu Jahr. Das führt dazu, dass teilweise auch Organe verwendet werden, die nicht wirklich in perfektem Zustand sind. Und gerade die sind sehr fragil. So fragil, dass sie beim Transport häufig derart in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sie am Zielort nicht mehr verwendet werden können. An der Universität Oxford haben Spezialisten nun einen Apparat entwickelt, der genau das verhindern soll. Die Leber arbeitet in diesem Apparat einfach weiter, als ob sie noch im Körper der Spenderperson wäre. Auf diese Weise kann sie auch nach bis zu 24 Stunden noch transplantiert werden. Marieke Degen stellt dieses Gerät vor.
Das Video auf der Website der Universität Oxford zeigt eine Weltpremiere. Der Transplantationsmediziner Peter Friend greift sich eine frisch entnommene Spenderleber und legt sie vorsichtig in eine Art Sieb aus Silikon. Er verbindet die Leber mit ein paar Schläuchen für die Blutzufuhr. Ein paar Sekunden später färbt sich das graubraune Organ in ein sattes Dunkelrot.
Das war ein fantastischer Tag. Wir haben so lange an dem Apparat getüftelt und als wir ihn dann zum ersten Mal im Einsatz hatten, mit einer Leber, die tatsächlich einem Patienten transplantiert wurde, das war schon sehr erfüllend.
Der Apparat aus Oxford kann eine Spenderleber außerhalb des Körpers am Leben erhalten, wenn es sein muss, sogar für 24 Stunden. Er hat ungefähr die Maße eines Einkaufswagens, verfügt unter anderem über einen Beutel mit Blut, diverse Pumpen, einen Oxygenator, der das Blut mit Sauerstoff anreichert, und Sensoren zur Überwachung.
So we are maintaining the organ at 37 degrees, a normal body temperature.
Wir schauen, dass die Leber stets 37 Grad Celsius warm ist, also normale Körpertemperatur hat. Und sie arbeitet dann einfach ganz normal weiter. Der Apparat versorgt sie mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen und hält die Temperatur und Drücke konstant.
Bislang werden Spenderlebern nach der Entnahme heruntergekühlt und in einer Kühlbox gelagert. Für Lebern, die in einem perfekten Zustand sind, ist das kein Problem. Ärzte müssen aber immer öfter auch Organe verpflanzen, die nicht mehr ganz optimal sind, zum Beispiel Lebern von sehr alten Spendern oder Fettlebern. Und die können durch die Kühlung schweren Schaden nehmen. Jedes Jahr gehen in Europa und in den USA 2000 Lebern auf dem Weg zum Spender verloren. Das soll der Apparat aus Oxford verhindern. Gleichzeitig können die Chirurgen untersuchen, wie gut die Spenderleber funktioniert.
Die Leber ist über vier Schläuche mit dem Apparat verbunden, drei für die Blutversorgung und ein Schlauch führt Galle ab. Die Leber produziert Galle, das ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Und wenn sie das in einem gleichmäßigen Tempo tut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist.
Das sei ein entscheidender Vorteil, sagt Peter Friend, Die Chirurgen können die Qualität der Leber überprüfen, bevor sie in den Patienten transplantiert wird. Das war bislang nicht möglich.
Gerade bei Organen, die in keinem perfekten Zustand mehr sind, schwingt immer die Angst mit, dass sie in der Kühlbox geschädigt worden sein könnten, was man aber erst sieht, nachdem sie wieder transplantiert sind. Mit unserem System können die Chirurgen das Organ vorher durchchecken und dann entscheiden, ob sie es nehmen oder nicht.
Das Gerät läuft vollautomatisch und es lässt sich überall mit hinnehmen. In jedes Krankenhaus, in einen Krankenwagen und sogar ins Flugzeug. Im Februar hatte es seinen ersten echten Einsatz am King's College in London.
Wir haben zwei Patienten transplantiert. Das ist erst ein paar Wochen her, aber beiden geht es sehr gut. Der Apparat hat prima funktioniert. Die Lebern sahen wirklich gut aus. Wir sind sehr zufrieden mit diesen ersten Resultaten.
Pierre-Alain Clavier ist Transplantationsmediziner am Universitätsspital Zürich. Er kennt die Arbeit von Peter Friend gut, bleibt aber zurückhaltend. Der Nutzen für den Patienten sei noch nicht belegt.
So, ob das am Schluss etwas wirklich bringt, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das ist gut, dass Sie machen solche Studien in Patienten, werden wir lernen. Aber bis heute, wir können noch nicht sagen, ob das ist eine Revolution oder ob das viel zu den Patienten bringt. Das wissen wir nicht.
Die Zürcher arbeiten an einem ganz ähnlichen System, allerdings ohne warmes Blut. Claviens Gerät pumpt eine kalte, sauerstoffreiche Lösung in die Leber, etwa eine Stunde bevor sie transplantiert wird. Dadurch werden Gefäße und Gallengänge geschützt und nicht mehr ganz so gute Lebern praktisch aufbereitet. 5 Patienten haben solche Lebern bereits erhalten, ebenfalls mit guten Ergebnissen.
So, das sind 2 verschiedene Strategien. Wir werden das wahrscheinlich in einigen Jahren wissen, welche ist am besten. Und auf unserer Seite, wir arbeiten in diesem kalten System und Peter Friend an der anderen Seite arbeitet an diesem warmen System.
Peter Friend und seine Kollegen wollen ihren Apparat jetzt noch bei 18 weiteren Transplantationen einsetzen. Danach soll in einer großen europaweiten Studie geklärt werden, ob eine Leber aus dem Apparat für den Patienten tatsächlich besser ist als eine Leber aus der Kühlbox.
Lebern besser transportieren. Der Beitrag von Marike Degen. Ein kurzes Video zum Thema finden Sie auf der Website srf.ch in der Rubrik Gesundheit. Wo die Geräusche der verschwundenen Dinge weitertönen, davon haben wir es gleich nachher. Zunächst aber die Kurzmeldungen aus Forschung und Technik heute mit Odette Frey. Diese Woche hat die Europäische Weltraumbehörde ESA eine neue Karte des Himmels präsentiert.
Es ist die bisher genaueste Karte des Universums aus einer Zeit, die schon sehr weit zurückliegt und die gerade deshalb für Kosmologen interessant ist.
Die neue Himmelskarte der ESA zeigt die Lichtverhältnisse kurz nach dem Urknall. Kurz heißt in diesem Zusammenhang rund 400.000 Jahre nach dem Urknall.
Damals war das Universum gefüllt mit einer Art Suppe aus Protonen und Elektronen. Es herrschten unvorstellbare 2700 Grad Celsius. Die elektrisch geladenen Elementarteilchen, also die Protonen und die Elektronen, die taten sich zusammen und bildeten die ersten Atome, die Wasserstoffatome. Und diese Quasi-Geburt der Wasserstoffatome hatte zur Folge, dass die Lichtteilchen nun nicht mehr durch elektrische Ladungen abgelenkt wurden, sondern dass die Lichtteilchen ungehindert passieren konnten. Das Universum wurde dadurch quasi plötzlich durchsichtig und das Licht am Himmel eben erkennbar.
Und die Überreste dieses Lichts hat das Teleskop der ESA nun so genau gemessen wie vorher noch keines.
Das Teleskop heißt Planck-Teleskop und was das Planck-Teleskop misst, ist die sogenannte kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das Licht von damals ist also kein sichtbares Licht mehr.
Und das liegt daran, dass sich das Universum seit damals ausgedehnt hat.
Diese Dehnung hat die Lichtstrahlung in Mikrowellenstrahlung verwandelt, weil die Dehnung des Universums eben auch die Lichtstrahlung gedehnt hat.
Die neue Himmelskarte bestätigt die Vorstellungen, welche die Kosmologen vom Universum haben.
Im großen Ganzen. Zum Beispiel, dass es am Anfang eine extrem rasche Ausdehnung des Universums gab. Allerdings, so sagen die Forscher, zeige die neue Himmelskarte von Planck auch einige Ungereimtheiten, die man mit den bestehenden Theorien noch nicht erklären könne. So sieht das Universum zum Beispiel nicht in alle Richtungen gleich aus, wie man das eigentlich erwartet hätte, sondern es gibt gewisse Asymmetrien.
Nach dem gestirnten Himmel über uns geht's nun in die Tiefsee, zu den Riesenkalamaren, die 300 Meter oder tiefer im Meer leben.
43 dieser Tiere haben Forscher untersucht. Das heißt, sie haben einen Teil des Erbguts der Riesenkalamare analysiert.
Es waren Exemplare, die zum Beispiel tot an einen Strand gespült wurden. Und sie stammen aus allen Weltgegenden, etwa aus Kalifornien, Japan und Südafrika.
Erstaunlicherweise war aber das Erbgut der Kalamare aus diesen geografisch sehr weit voneinander entfernten Gebieten sehr, sehr ähnlich. Die Tiere sind also sehr nah miteinander verwandt.
Noch näher miteinander verwandt sind bei den Meerestieren nur noch die Riesenhaie.
Eine so enge Verwandtschaft deutet meist darauf hin, dass eine Population in der Vergangenheit einmal sehr klein gewesen sein muss. Also, dass es irgendein Ereignis gab, das nur wenige Tiere überlebt haben und dass alle heute lebenden Kalamare eben Nachfahren dieser wenigen Tiere sind.
Was das für ein Ereignis gewesen sein könnte, darüber wissen die Forscher, die ihre Resultate in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society vorstellen, nichts Genaues.
Sie spekulieren, dass es irgendwie mit den Lebensbedingungen in der Tiefsee zusammenhängen muss, da wo die Tiere eben vorkommen. Hinweise, so die Forscher, ließen sich vielleicht gewinnen, wenn man die Pottwale in eine Analyse mit einbeziehen würde. Die Pottwale sind die Hauptfeinde der Riesenkalamare und ihr Erbgut ist ebenfalls sehr homogen. Vielleicht gab es in der Vergangenheit irgendein Ereignis, das die Bestände dieser zwei Meeresriesen hat einbrechen lassen.
Jane Goodall ist Ihnen vermutlich ein Begriff. Die Affenforscherin ist durch ihre Studien an Schimpansen eine der Grande Dame der Primatenforschung. Sie schreibt auch Bücher, die sich sehr gut verkaufen. Ihr neuestes hat nun allerdings negative Publicity erfahren.
Seeds of Hope heißt das Buch, das bald in die Buchläden kommen soll und dessen Thema Pflanzen sind. Die Washington Post machte nun publik, dass Jane Goodalls Buch mehrere Stellen enthält, die Plagiate sind. Die Affenforscherin hat das Buch zusammen mit einer Journalistin verfasst. Entdeckt hat die Plagiate ein Botaniker, dem die Washington Post das Buch mit der Bitte um eine Besprechung geschickt hat.
Die plagierten Stellen stammen von verschiedenen Websites.
Unter anderem von Wikipedia. Jane Goodall ist das furchtbar peinlich. Von der Washington Post konfrontiert, schrieb sie in einem E-Mail an die Redaktion, dass sie sehr bestürzt sei. Es seien viele wertvolle Quellen in das Buch geflossen und es tue ihr sehr leid, dass diese nicht in allen Fällen genannt seien. In weiteren Auflagen wolle sie das Versäumnis dann aber nachholen.
Falls es bei dieser Negativwerbung überhaupt weitere Auflagen gibt. Das Klicken der Spiegelreflexkamera. Vorbei. Das Vorspulsurren des Videoplayers oder das ohrenbetäubende Krächzen eines Modems. Man hört es nicht mehr. Ob Digitalkamera, Festplattenrekorder oder Internetrouter, technische Geräte in unseren Haushalten produzieren häufig so gut wie keine Geräusche mehr. Schade sei es um die alten Geräusche, findet eine Gruppe junger Amerikaner. Sie haben deshalb das Museum für bedrohte Geräusche gegründet. Peter Kuttler stellt es vor.
Die gute alte Wählscheibe eines Telefons. Das Geräusch ist seit den 1980er Jahren aus unserer alltäglichen Klangwelt verschwunden. Tastentelefone und Smartphones machen eben keine Geräusche. Und wenn doch, dann werden sie künstlich erzeugt. Damit die alten Technikgeräusche nicht ganz vergessen gehen, haben es sich ein paar junge Leute aus den USA zur Aufgabe gemacht, solche Klänge zu bewahren. Auf ihrer Website mit dem Titel Museum für bedrohte Geräusche findet man deswegen vieles von dem wieder, was man in der heutigen Klangwelt eben eigentlich nicht mehr wiederfindet. Vom Registrierkastenklicken übers Telespiel bis zum ratternden Filmprojektor. Mary Beth Ledesma und ihre Kollegen wollen Erinnerungen wachhalten. Erinnerungen an die nüchternen Geräusche der Technik, aber auch an die damit verbundenen, ganz persönlichen Lebenserfahrungen.
You know, rewinding a cassette player reminds me of Wissen Sie, einen Kassettenrekorder zu öffnen und die Kassette zurückzuspulen, erinnert mich zum Beispiel daran, wie ich bestimmte Songs im Radio gehört und immer aufgenommen habe, wenn mein Lieblingslied gespielt wurde. Wir kriegen viele E-Mails von Leuten, die uns schreiben, dass sie mit ganz bestimmten Sounds ganz bestimmte Erinnerungen verbinden. Zum Beispiel der Klang der Schreibmaschine, der dann für jemanden eben nicht nur bloß der Klang einer Schreibmaschine ist, sondern ein Geräusch, das ihn an seinen ersten Job erinnert.
Das Museum für bedrohte Geräusche ist noch recht überschaubar. Bisher sind erst rund 30 Geräusche vertreten. Doch schon diese zeigen, wie schnell Technikgeräusche aufkommen und auch wieder verschwinden können. Während zum Beispiel dieses Geräusch bis vor kurzem aus unserem Alltag kaum wegzudenken war, ist die Geräuschkonkurrenz zum Nokia-Klingelton, der erstmals 1994 erklang, heute bereits enorm. Denn nicht zuletzt über das Geräusch bleibe moderne Technik unterscheidbar, sagt der Technikhistoriker Stefan Krebs von der Universität Maastricht.
Gerade weil in der heutigen Konsumelektronik die Produkte eigentlich immer ähnlicher werden, deshalb wird es immer wichtiger, Unterschiede zu erfinden. Und ein Bereich, wo man das kann, ist im Grunde genommen sozusagen das Sensory Marketing, also man überlegt, wie sozusagen die Haptik eines Gerätes ist. Und dazu gehören eben dann auch die Geräusche. Und über Geräusche kann man versuchen, sich eben von den Konkurrenten abzuheben.
Geräusche seien ein Spiegel der Zeit. Und gerade das mache sie auch so interessant für Technikhistoriker wie ihn, sagt Stefan Krebs.
Es gibt bestimmte Geräusche, die eine gewisse Ikonizität erlangt haben. Der VW Käfer steht für die Nachkriegszeit. Das ist ein Motorengeräusch, was sofort jeder erkennt und man weiß ungefähr, wo man sich in der Zeit bewegt. Wenn man ein Wahlscheibentelefon hört, weiß man auch, dass man ungefähr vor 1980 sich befindet und nicht später. Also es gibt bestimmte Klänge, man könnte auch Soundmarks sagen, die eben für bestimmte Zeiten stehen.
Die Technikgeräusche enthüllen auf diese Art vieles über Sozialgeschichte und technischen Fortschritt. Das hat Stefan Krebs in einem Forschungsprojekt zeigen können.
Was sozusagen Ingenieure um 1900 das erste Mal begriffen haben, dass Geräusche oftmals für Reibungsverluste stehen und eher für Kraftverlust, weil da irgendwas sozusagen Friktion hat, da stimmt was nicht. Bis um 1900 war das Maschinenbauingenieur nicht wirklich bewusst und die laute Maschine war eben die mächtige, die maskuline Maschine. Und erst danach hat man begriffen, dass vielleicht es besser wäre, Maschinen möglichst geräuschlos zu bauen, weil sie dann eigentlich sozusagen besonders effizient laufen, die Energie sozusagen nicht verschwenden.
Geräusche spielen also in der Produkt- und Technikentwicklung eine besondere Rolle. Und über Geräusche in ihrem historischen Kontext lässt sich auch einiges über die Machtverhältnisse einer jeweiligen Epoche herleiten.
Dass es bestimmte kulturelle Kodierungen von Geräuschen gibt, die zumindest längere Zeiträume überdauern. So gab es früher zum Beispiel eine relativ feste Verbindung von lauten Geräuschen und Macht. Also wer die Macht hatte, durfte A, diese Geräusche produzieren. Gleichzeitig hatte der Mächtige aber auch die Mittel, für Ruhe zu sorgen. Und zum Beispiel in Gegenwart des Königs mussten die Untergebenen schweigen.
Das Geräusch als Symbol für Macht, das Geräusch als Zeichen von Status, das Geräusch als Markierung einer bestimmten technischen Entwicklung. Das wird auch wohl so bleiben. Selbst wenn man heute längst die Möglichkeit hätte, nahezu geräuschlose Produkte herzustellen.
Das Museum für bedrohte Geräusche. Das war ein Beitrag von Peter Kuttler. Und das war das Wissenschaftsmagazin mit unter anderem dem russischen Milliardär, der via den höchst dotierten Wissenschaftspreis Helden der Forschung erzeugen will. Und mit einem verbesserten Transportapparat für Spenderlebern, der Leben retten kann. Redaktion dieser Ausgabe Audit Frei, am Mikrofon Patrick Tschudin.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.